Willkommen zurück zum zweiten Teil der Episode mit Nicole Servatius in der Reihe Learning From, einer Miniserie des Huraura Podcasts der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Mein Name ist Christian Zöllner und in diesem zweiten Teil geht es um die Hypothese, Spinnerei, wahnwitzige Idee, man könne Transformationsdesign für ländliche Regionen explizit lernen oder vermitteln. Und mit Nicole Servatius, die Design studiert hat und dann Regionalentwicklung und jetzt tatsächlich in der Wirtschaftsförderung im Landkreis Lüchow-Dannenberg arbeitet, spreche ich mit ihr darüber. Das ist Teil 2 des Gesprächs. Ich empfehle sehr, Teil 1 zu hören und auch die anderen Folgen dieser Miniserie, wenn euch das Thema ländlicher Raum, Design, Transformation, Wandel, soziale Innovation interessieren. Viel Freude. Ich komme ja mit dem Gedanken oder mit der Idee, dass wenn wir Design in urbanen Zentren studieren, wir jungen Menschen den Eindruck und das Bild vermitteln, Design wäre eine urbane Disziplin. Das heißt, man arbeitet in einer Agentur in einer Stadt. Man hat ein Büro in der Stadt, weil dort die spannenden Clients sind, weil man dort kulturell, ästhetisch herausgefordert wird, weil die ästhetische Differenz ein Qualitätskennzeichen ist. Und jetzt bist du ja hier in der Wirtschaftsförderung. Design ist ein Wirtschaftsfaktor und weist um die Qualität und den Nutzen von Gestaltung in verschiedenen Prozessen, einerseits Regionalentwicklung, aber eben auch in der Produktentwicklung. Und was würdest du denn sagen, ist denn für, oder wie müsste man denn agieren? Jetzt, ich sage jetzt mal eher aus deiner Perspektive als einerseits biografische Designerin, aber auch Person in der Wirtschaftsförderung, um junge Menschen, oder die müssen ja nicht jung sein, aber ich würde mal sagen, die sollten schon noch ein bisschen Leben vor sich haben, um zu wirken, in die Region zu holen, damit sie hier ihren Gestaltungsberuf ausbilden können und damit wertschöpfend, aber auch wirksam arbeiten. Ne? Also ganz blöd, wie kriegst du die Designer hierher? Und jetzt machen wir mal Case Wendler.
Ja, da kann ich eigentlich nur aus den Erfahrungswerten von den Camps auch erzählen. Also wo ich weiß, dass es geklappt hat, ja auch tatsächlich. Und da ist es so, dass wir einfach real wirkliche Fragestellungen eingeworfen haben, die im besten Fall am Ende auch wirklich über den Prototypen hinausgegangen sind und umgesetzt wurden. Und wenn die Studierenden Lust hatten und auch Zeit hatten, weil sie schon am Ende ihres Studiums standen, dann hätte es oder gab es teilweise auch die Möglichkeit, das dann hier auch umzusetzen. Und das ist natürlich dann immer eine individuelle Entscheidung. Ist man der Typ, hey, Projekt fertig, neues Ding? Oder will man auch mal ausprobieren, wie jetzt der Prototyp wirklich funktioniert? Und das war unterschiedlich bei dem Museumsprojekt zum Beispiel.
Ist das Wüstrow?
Genau. Das Projekt hieß Museum öffne dich und die haben ihre Abschlussarbeit daraus gemacht und am Ende noch einen Folgeauftrag bekommen, noch eine Ausstellung zu konzeptionieren, haben selber die Gelder eingeworben und haben das zu ihrem Projekt gemacht, also weil eine sehr hohe Identifikation da war, weil sie aber auch ernst genommen wurden von der Museumsleitung. Und ähnlich war es auch bei anderen Projekten. Hey, ich kann mit dem Geschäftsführer oder mit der Geschäftsführerin am Tisch sitzen und über die Entwicklung von bestimmten Dingen sprechen. Und das ist natürlich, wenn man aus dem Hochschulkontext kommt, eher weniger der Fall, weil man da, also selbst wenn man Kooperationsprojekte hat, ist man ja, sag ich mal, von 15 Studierenden oder 20 Studierenden einer, der auch ein oder eine Person, die auch einen Entwurf macht für diese eine Firma zum Beispiel. Und hier hatten wir ja relativ kleine Gruppen und es war ein super persönlicher Austausch. Und wenn das inhaltlich und menschlich gepasst hat, dann haben die total viel mitgenommen.
Haben die Unternehmen, mussten die für den Wert von Design sensibilisiert werden? Also es waren ja die Studierenden, kamen, ich sage jetzt mal blöd, von überall her, wurden zusammengeworfen und hatten diese Praxispartner. Mhm. Wie lange hat so ein Camp gedauert? 14 Tage? Mhm. Und diese Praxispartner, haben die das schon gewusst, dass das schlau ist, Design reinzuholen?
Nee, das war ein komplettes Experiment. Also mit dem ersten Design Camp wurde so ein erster Aufschlag gemacht. Vielleicht kannten es schon zwei Firmen, weil die auch eine Entwicklungsabteilung haben. Aber die kleineren Betriebe, da macht ja meistens die Geschäftsführung, die Personalabteilung auch noch mit und die Buchhaltung und die Entwicklungsabteilung. Genau. Und da ist man erstmal, da hat man erstmal sehr viel erklärt und hat den Mut abverlangt, diese Fragestellung manchmal auch ans Spiel zu bringen, überhaupt mal bearbeiten zu lassen, obwohl die sich nicht vorstellen konnten, was da am Ende bei rumkommen soll.
Aber mussten die irgendwas investieren, die Firmen?
Einen sehr geringen Beitrag.
Okay. Und würdest du sagen, dass diese Firmen danach positiv sensibilisierter, eigeninitiativer, ich sag jetzt mal auch mehr Geld, also gab es einen Rückfluss, den man vielleicht irgendwie benennen kann, wieder an Designer später, also dass man sagen könnte, okay, ja, weil man kann das alles machen und man kann sozusagen, also andersrum, Design ist kein Ehrenamt. Wir machen das und wir helfen anderen Werte zu schöpfen, aber wir müssen dafür auch auskömmlich leben können und wenn wir dann, aber wir machen das auch für uns, aber auch für, sag jetzt mal so ein bisschen bold für unsere Hood, also für unsere Scene, für unsere anderen Designer, die vielleicht mit uns oder nach uns kommen, die sollen ja dann auch davon profitieren. Und könnte man das so sagen? Ah ja, okay, dann gibt es diesen einen Betrieb und der hat danach immer mal wieder mit Designerinnen und Designern zusammengearbeitet, weil er es begriffen hat?
Ja, ich hätte jetzt ja nicht unbedingt einen konkreten Beispielbetrieb, aber es gibt Betriebe, die tatsächlich auch DesignerInnen dann eingestellt haben. Entweder für einen temporären, entweder für einen temporären Zeitraum oder tatsächlich auch dauerhaft. Aber wenn dann dauerhaft, weil sie meistens dann eh schon mit Gestaltern Erfahrung gesammelt haben und in dem Bereich unterwegs sind.
Und
wir haben das in den Design Camps immer gehandhabt, dass wir am Ende die Rechte quasi ausgehandelt haben, weil es ja auch ein Prozess war. Was entsteht da? Und jeder hat ja ein Invest gegeben. Manche Firmen haben ihr, sag ich mal, Geschäftsgeheimnis oder ein Painpoint irgendwie den Studierenden anvertraut. Und die Studierenden hatten die Möglichkeit, ihr Wissen also an einer realen Fragestellung zu erproben. Und dann haben wir am Ende immer geguckt, okay, ist was Verwertbares dabei? Und wenn ja, gibt es eine Auszahlung dafür oder Nutzungsrechte oder gibt es einen Folgeauftrag, weil das in die Entwicklung geht? Also das war uns schon ziemlich wichtig, dass wir nicht die Designleistung wie so ein, ja. Also wenn ich einen Maler bestelle, dann kann ich ja auch nicht sagen, das Weiß passt mir jetzt aber nicht so. Vielleicht malen sie es nochmal über, das müsste ich ja dann auch zweimal zahlen. Also es war uns schon wichtig, da auch bei den jungen Studierenden auch denen zur Seite zu stehen und das auch mit auszuverhandeln.
Bist du jetzt in deiner Rolle als Wirtschaftsfördererin, Fördererin, ich kann noch die Digitalisierung kann ich Wirtschaftsfördererin sein.
Eher Regionalentwicklerin, weil wir auch noch eine Wirtschaftsförderin haben.
Design-Lobbyistin? Also ist dir das wichtig?
Ja, also wir haben ein paar Prozesse gehabt, wo ich versucht habe, das mit Gestaltern zu machen tatsächlich. Und meine Vorgängerin, die den Job vor mir gemacht hat, hat zum Beispiel auch mit einem jungen Designbüro, was sich an der Burg gegründet hat, ein Berufsorientierungsspiel entwickeln lassen.
Ach, du meinst mit Sinn
und Willi und Charlotte, genau
von Büro Sinn. Für Sinn und Unsinn.
Genau. Ja.
Da ging es um, ich hatte das doch hier stehen, Identifind.
Ja, genau. Und das ist für mich auch so ein schönes Ergebnis, weil das tatsächlich auch über die Kontakte der Grünen Werkstatt da überhaupt eine Sensibilisierung für da war, es gibt diese Berufe und es gibt diesen Kontakt dazu, ja, um sowas entwickeln zu lassen. Natürlich versuche ich es, wenn es in einem Projektrahmen möglich ist, besonders bei den visuellen Themen, nutzerfreundliche Ergebnisse zu erzielen. Ist manchmal nicht so einfach mit den klassischen Beratungsbüros oder Ähnlichem, mit denen man da zusammenarbeitet. Aber wenn ich irgendwelche Ausschreibungen mache, spielt für mich, also nehme ich das Thema Gestaltung der Ergebnisse oder Layout und Aufbereitung der Ergebnisse in Print oder Web nutzerfreundlich, nutzerinnenfreundlich. Das nehme ich jedes Mal mit rein. Ansonsten, was mir fehlt, ist eigentlich so ein Pool an Gestalterinnen und Gestalter, die man für andere Projektkonzeptionen oder so mit einwerben kann, also oder mit anschreiben kann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausschreibung mache.
Mach mal, erzähl mal mehr. Also das finde ich ja spannend. Also wenn
Ich würde die berücksichtigen, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die mir Lösungen entwickeln können zu diesen Themen. Und das ist das, was ich meinte vorhin. Ich glaube, wenn man über neue Berufe nachdenkt oder ein neues Berufsbild, eine Transformationsdesignerin, wie ich sie zum Beispiel kenne, die in Braunschweig studiert hat, die würde ja niemals eine Anstellung im öffentlichen Dienst im Bereich der Regionalentwicklung bekommen, außer ich habe ein irgendwie derartig kreatives Projekt, wo ich eine Personalstelle umschreibe, wo ich genauso eine Person benötige. Und wir sind jetzt im Bereich, also wenn ich sage, wir in der Kreisverwaltung sind jetzt schon so weit, dass wir das Thema Klimaschutz sehr weit vorangetrieben haben und das wird auch also sehr, sehr klassisch betrachtet. Aber da ist natürlich auch total viel akteursorientierte Arbeit, findet da auch statt. Es geht um Sensibilisierung. Aber ich glaube, dass hier diese Menschen, die wirklich Transformationsprozesse gestalten und initiieren, dass die da an so einer Schnittstelle nochmal viel besser wirken könnten als jetzt Umweltwissenschaftler.
Ja, und ich glaube, das, was du da gerade beschreibst, ist, wenn wir von diesem neuen Berufsfeld sprechen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen fragmentierter denken, weil eine Transformationsdesignerin vielleicht nur eine halbe Stelle hat. Also einfach um so pfiffig zu bleiben, pfiffig zu sein, zu sagen, hey, ich bin vielleicht über ein Projekt für 2 Jahre bei der Stadt angestellt. Oder bei der Kommune oder irgendwo über ein Projekt. Vielleicht auch nur bei einem Verein, der wiederum sein Geld ausgehändigt kriegt. Und wirkt da eben von Montag bis Mittwoch oder irgendwie, wie auch immer, dort mit ein. Und hat aber parallel eine eigene Entwurfspraxis, weil eben dann doch nochmal ein Job von dort und von dort kommt, wo man, und das ist überhaupt nicht blöd, einfach mal Flyer macht. Weil das so viel Spaß macht, Flyer zu machen. Einfach Grafik machen. Oder Möbel gestalten
oder sowas. Ich mach sowas nebenbei.
Ja, ich auch. Ich finde das so angenehm. Wir haben ja kein Hobby mehr. Weil das ja alles Arbeit geworden ist. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, das total wichtig. Ich hatte mal ein Gespräch geführt mit Sebastian Krüger, der, würde ich mal im weitesten Sinne, ein Transformationsdesigner ist, aber eben in der Lausitz, in Weißwasser. Und der macht so viel wirksame Arbeit, aber damit der irgendwie klar im Kopf bleibt, schweißt der irgendwie Möbel oder Lampen dort für den Ort, ne? Um so drin, um diesen Gestaltungsmuskel nicht erschlaffen zu lassen, ne? Und ich glaube, und deswegen ist es so, ja, vielleicht ist das eben nur eine TVÖ 11 oder sowas, obwohl man einen Master in irgendwas hat, ne? Aber auch eine Safe Bank. Man hat irgendwie, ne, da wird das irgendwie mehr oder weniger vieles bezahlt. Das ist ja auch viel verlangt, als Transformationsdesigner viel Geld zu verdienen. Und man hat aber parallel immer noch ein Business, auch um zu wissen, okay, das Projekt läuft aus. Ich habe mein Bestes gegeben, aber aus tausenden Gründen ist es sich nicht ausgegangen. Ich habe ein Loch, bis irgendwie vielleicht das andere da hinten wieder um die Ecke kommt von einem halben, dreiviertel Jahr. Aber ich habe mir aber auch parallel noch ein Freelance-Ding aufgebaut, um nicht vollständig so ein Pool von so Menschen, die einerseits offen sind für und für Kooperation mit einer, ich sag's jetzt mal, mit einer Verwaltungsstruktur, ohne voll von dieser Struktur aufgesaugt zu werden, mhm, und gleichzeitig aber noch so viel Luft haben, um vielleicht mal doch mal einen Monat, anderthalb voll richtig reinzuhauen, aber dann ganz entspannt noch die Doku zu machen und dann ist es halt nur 2 Tage die Woche, ne? So ein Pool, sagst du, fehlt dir. Mhm. Und da
schon, ja,
kommt bei mir so ein bisschen der Punkt rein, ist es, wo studiert man Transformation zu sein? In Braunschweig.
Ne,
das ist auch relativ um die Ecke, mhm, von hier, ne?
Aber ich weiß nicht,
tauchen
wo die alle...
Hier auf?
Teilweise, aber also auch nicht so stark. Also das ist schon das, was ich festgestellt habe in der Arbeit der Hochschulkooperation, mhm, dass die, sag ich mal, der Wirkungsbereich einer Hochschule irgendwie sehr lokal, maximal, mhm, regional bleibt.
Interessant.
Das kostet sehr viel Arbeit, wenn man sie mehr als 50 Kilometer oder mehr irgendwie rauskriegen will. Mhm. Deswegen sind wir bei der Grünen Werkstatt in anderen Konzeptionen gelandet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo die landen. Ich habe nur das Beispiel einer Bekannten, mhm, die tatsächlich sehr viel im Bereich Projektentwicklung jetzt macht, freiberuflich und überwiegend aber UX-Design, Grafikdesign macht oder Kommunikationsdesign. Genau, damit verdient sie ihr Geld, aber, mhm, immer mal wieder dann über Anknüpfungspunkte dann in solchen Regionalentwicklungsprozessen mal drin steckt. Eine andere Bekannte arbeitet beim Thünen-Institut. Also die landen irgendwo, aber ich glaube, wenn man sehr stark den wissenschaftlichen Weg geht, dann verlässt man die Gestaltungsebene schon sehr stark aus. Das ist transdisziplinäre Forschung, mhm, wo man wirklich einen sehr starken Praxisbezug in die Erprobung auch geht und was umsetzt.
Ja, und ich glaube, das ist so das, wo ich eigentlich hin will. Nämlich diese hypothetische Fragestellung, würde es einen Studiengang geben oder eben dieses Berufsfeld, das, was du Regionalentwicklung, mhm, oder Regionalmanagement oder sowas, ne, Regionalgestaltung. Ne? Wie müsste denn so ein Studiengang aussehen oder was müsste man denn dort lernen, damit dann genau solche Menschen auftauchen und dann sagen, ey, ich habe 2 Jahre, ich habe jetzt hier eine Projektstelle in Lüchow-Dannenberg, die andere Hälfte kann ich noch remote UX machen oder sowas und dann, genau, mhm, ne? Also sagen wir mal so, das, mhm, heißt, man macht einen Bachelor in irgendwas und macht dann beispielsweise diesen Master. Wie, was? Und das Coole ist, dass du ja eigentlich beides schon irgendwie so ein bisschen ausgemacht hast. Aber jetzt nehmen wir mal an, das hat noch mehr einen Gestaltungsbezug. Das ist eben nicht regionale Entwicklung, sondern Regionalgestaltung. Wir hatten schon über Fördermanagement, Fördermittelmanagement, mhm, und sowas geredet. Was ist deiner Meinung nach noch, was ist wichtig, was man in so einem Studium lernt oder was man, wie müsste es aufgebaut sein?
Ich stelle mir das irgendwie so vor, so eine Mischung aus dem Transformationsstudium in Braunschweig gemischt mit dem Regionalmanagement. Mhm. So eine Fusion.
The best of both worlds.
Ja, weil es ist total wertvoll, eben also diese Basics zu haben, was ich vorhin gesagt, mhm, habe, einmal in Planungsrecht reinzugucken, EU-Politik, Förderstrukturen, EU-Strategien, mhm, diese ganzen Themen, Kommunalpolitik, also das alles zu verstehen, wie funktionieren eigentlich diese Systeme, das ist, glaube ich, super wichtig. Und dann geht es darum, also was du schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob das im Bachelor wirklich schon so gelernt wird, das Thema Projektentwicklung, Projektmanagement, das ist irgendwie so, mhm, on the fly. Ich glaube, ja doch, Designmanagement hat man ja auch irgendwie solche Ansätze, ja, irgendwie, ja. Also ich glaube, so eine Art Management-Part ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Einfach, dass man ein paar Strukturen hat. Kommunikative Skills sind super wichtig. Was man im Design nicht unbedingt lernt, aber man weiß um unterschiedliche Zielgruppen, mhm, die zu betrachten sind in Prozessen. Aber es ist einfach schon mal echt eine Nummer härter, wenn du in einem sehr konservativen Ausschuss sitzt und den Menschen erklären musst, warum du das Projekt jetzt machen willst.
Ja. Das ist so ein bisschen das, was das, weil du gerade kommunikativ oder kommunikative Skills, mhm. ne, was mhm. noch in einem anderen Gespräch kam, das auch nochmal Kommunikation.
Ja, voll.
Aber was meinst du damit?
Ich meine damit, dass man wertschätzen und Kommunikation sollten wir eh alle viel mehr lernen und sensibilisiert sein aufs Zuhören und Verstehen des Gegenüber.
Thank you for best.
Ja, genau. Wo lernt man das? Ja, aber es ist natürlich so, dass es was anderes ist, wenn ich hier mit einem ländlichen Bürgermeister spreche oder mit einer Unternehmerin, die sich 15 Jahre lang hier durchgebissen hat in den natürlich sehr männlichen Hierarchien. Oder wenn ich mit einer jungen Lehrerin spreche, die an der Schule irgendwie was reißen möchte, keine Ahnung. Also das zum einen, wie man mit unterschiedlichen Zielgruppen kommuniziert und wie man sie auch erreichen kann oder wie man die Communities bilden kann. Aber das sind alles Gestaltungsprozesse. Also ich glaube, dass Designerinnen und Designer, die können das, also die kriegen das hin, wenn sie die persönlichen Eigenschaften natürlich auch mitbringen. Also ich glaube, es gibt auch Menschen im Design, die wollen einfach geile Produkte machen. Und es gibt die Menschen, die halt mehr Fragezeichen dran machen. Was passiert mit dem Produkt? Wo kommt es her? Mhm. Was steckt da alles drin? Was hat das für Auswirkungen? Lokal, global? Also welche soziale Komponente steckt dahinter und so. Das kommt natürlich auch viel, viel mehr im Studium jetzt, im Designstudium auch, also zwar eigentlich schon vor 10 Jahren. Ich habe mal letztens mit einem Professor darüber gesprochen, der meinte, es gibt immer so eine Ökodesign-Welle, hat er das Gefühl. So.
Oh ja, das Traurige an dieser Welle ist, dass sie veräppt.
Ja, sie veräppt. Und die Themen sind eigentlich immer wieder das Gleiche. Also das und man hat eigentlich im Bereich der Transformation schon mehr die Möglichkeiten, also zu wirken und da zu verändern. Weil wir stehen hier vor der großen Fragestellung, okay, wenn das Wasser knapp wird, die Sommer immer heißer und es immer weniger regnet, wie kriegen wir denn die ganzen Akteure, die dazu beitragen, dass es noch schlimmer wird und unsere regionalen Ressourcen weniger werden, wie kriegen wir die denn alle, also wie kriegen wir die alle auf die Spur, dass klar ist, wir müssen alle ein bisschen weniger von allem haben. Dann gibt es Verbote, Gärten, Äcker dürfen nicht mehr bewässert werden ab, keine Ahnung, von 12 bis 19 Uhr oder sowas. Also das hilft dann, aber ich denke mir, da muss es auch noch andere Lösungen geben. Es muss auch noch andere Maßnahmen.
Das ist ja nur ein Pflaster.
Genau, es ist nur ein Pflaster und man wartet auf den nächsten großen Regen. Genau.
Ja, aber okay, gut abgebogen. Okay. So, wir sind nochmal in diesem Studium. Du hast vorhin nochmal irgendwie mehrfach das Wort Forschen gesagt. Ich selber glaube ja, dass Praxisnähe, dieses in Projekt konzipieren, ne, auf dem Papier, halte ich ja für eine wichtige Kompetenz. Das muss man können, sich Quatsch ausdenken, den Quatsch runterformulieren und einen coolen Plan haben. So, dann kommt aber der Witz, dass er eigentlich schon ab Zeile 5 eigentlich andere Akteurinnen und Akteure mit reinkommen, mit denen man den Quatsch zusammenentwickelt. Mhm. Und also ich sage immer Quatsch, das ist so gemein, aber diese tollen Vorhaben, die man ja als Designerin und Designer sieht, ne, dass man sagt, oh, das wäre doch richtig, lass uns doch das machen. Und jetzt komme ich mit der Energie, mit diesem, ich sitze hier so und greife die Fäuste so zusammen und bin ganz angespannt und hole alle Leute mit an Bord. Und dann entwickle ich das weiter. Und ich glaube, das ist aber eine Sache, die kann man, weil das Energien zurückgibt und Fragen. Du hast von Fragezeichen rankleben, man klebt ja nicht selber dran. Die kommen ja dann von anderen, kommen ja nochmal viel gemeinere Fragezeichen an den eigenen Designprozess. Mhm. Das heißt, das muss man ja entwickeln können. Und ich glaube, dafür braucht es ja auch nochmal den Raum, in dem man das irgendwie entwickeln kann. Denkst du, man kann eine Studierendengruppe, die jetzt einen Master Regionalgestaltung macht, zu euch schicken und sagen, okay, hier, was wäre denn ein Praxispartner? Wie kann man denn Praxis da reinholen, wenn man weiß, dass, wir haben vorhin gesagt, sind so lange und große Sprünge, aber so ein Masterstudium kann ja nur 4 Semester dauern, wenn man es gut macht.
Na, ich glaube schon, dass es so Transferwege nach draußen geben muss. Es gibt ja auch ein ganz tolles Projekt, was das schon ein bisschen erprobt. Rurasmus nennt sich
wie?
Das. Rurasmus.
Oh, wie geil.
Es ist in Österreich entstanden. Wir hatten mit denen auch Kontakt. Hier ist es noch nie zustande gekommen. Aber da geht es genau darum, Designstudierende oder ArchitektInnen zu vermitteln in die regionale ländliche Fläche, um dort zu wirken. Rurasmus.
Wie geil ist dieser Name?
Die sind, ja, aufs Landsemester. Ja. Und die sind dabei, das zu akkreditieren, dass es auch unter Erasmus laufen könnte. Das ist deren Ziel. Und ich glaube, solche Angebote, die die Studierenden kennen und die sie wahrnehmen können, das sind irgendwie die richtigen. Also deswegen landen wir immer wieder bei so Semesterprojekten, Abschlussarbeiten, Transferwerkstätten, Designcamps, Auslandssemester. Also dass man genau mit diesen Formaten arbeitet, aber es muss eben organisiert werden. Und wo gibt es diese Stellen, die das mit organisieren, damit quasi die Nachwuchskräfte wissen, also was du vorhin auch gesagt hast, dass Design nicht nur im urbanen Raum stattfindet, sondern dass man auch regional eine Wirkungskraft hat. Und dann kommt es wirklich darauf an, in der Fläche, mit welchen Partnern setzt man das um. Und das müssen Menschen sein, die das ernst meinen und die das auch zulassen und auch als Gesprächspartner auch die ganze Zeit zur Verfügung stehen.
Also dieser Studiengang bräuchte eigentlich ein ganz starkes Partnernetzwerk.
Total.
Mit dem man, und das Partnernetzwerk muss in, sag jetzt mal, freie Akteure und Akteurinnen geben, aber das muss auch in die Verwaltung, also in, es braucht einfach prototypisch vielleicht 5 oder 6 Orte, wo man die Studis theoretisch hinschicken kann, wenn sie nicht selber mit einem, aus, wie beispielsweise du jetzt aus einer Grünwerkstatt kommen, wo man sagen kann, ah, du machst das Studium super, dann wende alles dort an.
Genau,
go.
Ich stelle mir das so vor, wenn es so eine Art Praxissemester gibt, dass es nicht ist, dass man sich irgendwo einen Praktikumsplatz sucht, sondern dass es dann diese Transferstellen, diese Transferorte, diese Transferwerkstätten wie greifbare Orte in der Fläche gibt, zu denen man gehen kann, wo klar ist, wir sind irgendwo dran gedockt, also wir sind dann nirgendwo alleine auf irgendeinem Seminarhof, sondern es gibt da schon irgendwie es gibt Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner von, was weiß ich, einem Verein wie die Grüne Werkstatt oder einer Bürgermeisterin oder dem Landrat, je nachdem, wer sich dafür verantwortlich fühlt. So ein bisschen erprobt das ja auch dieses Format Summer of Pioneers, aber das setzt ja auf bereits fertig ausgebildete Menschen, die ja freiwillig sich da reinbegeben für ein halbes Jahr.
Wie ist es? Ne, wir haben ja sozusagen immer Vorlesungszeit und vorlesungsfreie Zeit. Vielleicht ist es ja sowas wie, dass in der vorlesungsfreien Zeit man ja eigentlich, also nee, ich finde diese Trennung Praxissemester, das ist so, das ist so auf Stoß. Ne? Kann das nicht
so einfach, hieß das damals, ja, genau.
Ne, ich habe auch ein Praktikum, hieß es bei mir. Ne?
Ja,
aber dass man sagt, okay, man ist ja dann aber während dieses gesamten Masterstudiums oder whatever, wie man dieses Studium nennt, assoziiert. Das heißt, ich bin quasi, es wurde wie berufsbegleitend oder
Ein duales Studium.
Ja, so, ohne diese, ich sag jetzt mal, Anforderungsstränge, die damit vielleicht einhergeht, aber man sagt, okay, ich bin in der Region, ich mache dort dieses Projekt, ich habe ein festes Netzwerk und gute Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Verwaltung und bin da vielleicht auch schon in 2 Schritten in einem Projekt drin oder dran. Und das würde ich gerne, ich würde in dieser Arbeit gerne besser werden und habe aber dort vielleicht nur eine 20%-Stelle oder sowas. Und die kann ich während der Sommerferien machen. Ne? Also ich arbeite dort oder ich bin dort involviert, bin vielleicht nicht die einzige Person, aber ich bin die sozusagen nochmal diese Weiterbildung gerade macht. Aber alles, was ich tue, kann ich vor diesem Hintergrund dieses Projektes, aber auch für dieses Projekt machen. Ich mache meine komplette mein Evaluationsmodul entlang dessen, weil ich mir da angucke, was ist eigentlich, was sind die Indikatoren und nehmen wir mal an, wenn hätte 10 Leute in diesem Masterstudiengang pro Semester drin, dann lernen die unglaublich viel von so einer krassen Vielfalt, weil die einen sitzen in Saarbrücken irgendwo, die anderen in Mecklenburg-Vorpommern und die anderen im Erzgebirge. Und alle merken, ah, das ist eigentlich, ist es voll spannend, voll cool, wie du das dort, dass dir da eingefallen ist für eine Lösung. Und die kann ich auf mein Projekt auch anwenden, obwohl das Case ein ganz anderes ist. Und ich glaube, es gibt so ein paar Grundmethoden, die überall gleich wirken, aber so diese pfiffigen Twists, ah, du hast sie alle mit Bier bestochen. Ne? Das ist eine, interessant, ja, das könnte ich mir machen. Wir haben bei uns diese Hofbrauerei drei Orte weiter. Also, ne, und so bilden sich, also ist so ein Weichwerden, was da dahinter steckt. Ja. Ich glaube, wir sind durch, Nicole.
Ja?
Ja, ich bin sehr happy. Danke
sehr dir. Schön.
Du auch. Ich drücke auf den Knopf.
Okay.
Das war der zweite Teil der Episode Learning from Nicole Savertius aus dem Wendland. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Vielleicht hat es was getriggert. Vielleicht seid ihr auch unglaublich sauer. Könnt mir einfach eine Mail schreiben, wenn ihr das wollt. Das steht alles in den Shownotes. Ich empfehle die nächste Folge, die jetzt kommt. Wir bleiben nämlich im Wendland und ich spreche da mit Michael Selig, einem der Gründer der Grünen Werkstatt und der Kulturellen Landpartie. Es geht um den Gorleben-Widerstand und welche Rolle das eigentlich spielt in der Ausprägung in der regionalen Identität und was Produktentwicklung damit zu tun hat. Dann wünsche ich euch noch viel Freude. Vielleicht hört ihr ja die nächste Folge gleich oder wenn es soweit ist und sie rauskommt. Tschüss!